Der 11. Juni hat mich damals ohne Vorwarnung von jetzt auf gleich aus mein gewohntes Leben gerissen. Ich hatte mich auf diesen Tag gefreut und dachte, dass es der richtige Schritt ist, den ich mache, und wurde eines Besseren belehrt.
Über die Kopfhörer kam eine Meldung, dass die Untersuchung gleich vorbei sei. Die CT war abgeschlossen und ich wurde auf den Gang geschoben. Niemand sprach mit mir. Da lag ich nun auf einem Krankenhausbett mitten auf dem Gang. Den Tag hatte ich mir anders vorgestellt. Ich nahm mein Handy und verschickte eine WhatsApp-Audio-Nachricht, dass ich nicht wisse, was mit mir los sei und ich Angst hätte, es nicht zu schaffen. Ich machte noch ein Foto und schickte dieses nach. Mein Handy habe ich weiter dann nicht mehr beachtet. Nach gefühlt einer Stunde kam erneut eine Ärztin zu mir und machte mit mir Übungen im Liegen. Ich musste Rechenaufgaben lösen und lange Wörter rückwärts buchstabieren. Das mit dem Rechnen funktionierte, aber das Buchstabieren war fast unmöglich. Beim Sprechen musste ich beide Arme nach vorne ausstrecken und halten. Der linke Arm sackte immer wieder ab. Das alles war sehr anstrengend für mich. In der Zwischenzeit hatte mir meine große Tochter geschrieben und gefragt, in welchem Krankenhaus ich sei. Ich meinte, ich wisse es nicht und schickte ihr meinen WhatsApp-Live-Standort. Ich habe dann nur noch gelesen, wir kommen. Danach wartete ich wieder allein liegend auf dem Krankenhausflur, bis erneut eine andere Ärztin kam und meinte, wir können die Ursache für die Symptome nicht finden und empfehlen Ihnen die stationäre Aufnahme, damit am Montag weitere Tests gemacht werden können. Manche Schäden im Schädel können erst nach 48 Stunden mittels Magnetresonanztomographie, MRT, dargestellt werden. Da es Freitag war und ich laut Aussage der Ärzte und der Auswertung der Blutwerte gesund war, bevorzugte ich es jedoch, nach Hause zu gehen und das MRT ambulant machen zu lassen. Ich wäre das ganze Wochenende irgendwo auf einer Station herumgelegen. Zu Hause hätte ich zumindest ein Gefühl von Vertrautheit gehabt. Der Untersuchungsbericht wurde fertig gemacht und mir wurde der Zugang gezogen. Wenig später nahm ich meine Sachen und humpelte unsicher und erschöpft aus der Rettungsstelle, wo mich meine große Tochter mit ihrer Freundin abholte. Der Weg zum Auto war lang und ich konnte nur sehr langsam gehen, wenn man es überhaupt so nennen konnte, da ich mein linkes Bein nicht richtig fühlen konnte. Da saß ich nun im Auto auf der Heimfahrt, öffnete das Fenster, um mir den Fahrwind ins Gesicht wehen zu lassen, und rauchte eine Zigarette. Die vergangenen 6 Stunden liefen immer wieder wie ein endloser Film in mir ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch immer nicht begriffen, was mit mir passiert war. Da gehst du als gut gelaunter Mensch zum Impfen und endest als Krüppel. Und niemand kann dir sagen, was passiert ist. Zu Hause angekommen, zog ich mich Stück für Stück die Treppen hinauf in die erste Etage. Das Gefühl, zu Hause zu sein, war beruhigend und vertraut. Körpernähe oder Mitleid wollte ich zu diesem Zeitpunkt von niemanden. Fassungslose und auch traurige Gesichter blickten mich an. Mir wurde klar, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte. Ich zog mich in mein Zimmer zurück, legte mich in mein Bett, starrte aus dem Fenster und fing bitterlich an zu weinen. Ich schrieb Jan via WhatsApp, ich möchte nicht mehr, prompt kam eine Antwort, ich habe dir gesagt, lass es sein. Diesen Satz wollte ich nicht lesen, er war unpassend. Ich legte mein Handy zur Seite und starrte stundenlang an die Decke. Essen wollte ich nichts und trinken nur spärlich. Ich habe immer wieder angefangen zu weinen und mir wieder und wieder die Frage gestellt, warum mir das passieren musste. Ein gesunder Mensch liegt jetzt halbseitig gelähmt im Bett, und niemand weiß warum. Nach einem schlaflosen Wochenende, an dem sich an meinem Zustand nichts änderte, versuchte ich mich, ein bisschen in der Wohnung zu bewegen und E-Mails zu beantworten. Es war anstrengend, kräfteraubend und befremdlich. Das Tippen dauerte sehr lange, aber ich hatte immerhin das Gefühl, in meinem Zustand etwas Nützliches tun zu können. Jan rief mich im Laufe des Tages an und wollte wissen, wie es mir ginge. Er erzählte mir mit trauriger Stimme, wie er am vergangenen Freitag beim Mittagessen meine Audionachricht abgehört und dabei auf mein Foto geschaut hatte. Er sei kurz vor den Tränen gestanden, weil sich die Audio nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Klang meiner Stimme nicht gut angehört hatte. Kurz darauf kam dann der Satz: "Ich habe dir doch gesagt, du sollst es nicht tun." Das waren die Wörter, die mir keine Kraft gaben, sondern mir nur noch mehr verdeutlichten, in welcher schlimmen Situation ich steckte. Am darauffolgenden Morgen, es war ein Dienstag, kam mich meine Schwester besuchen. Sie hatte Nachtschicht und wollte sehen, wie es mir geht. Schon nach dem Aufstehen hatte ich mich seltsam gefühlt. Wir saßen auf der Couch, und ich bemerkte, dass ich nicht richtig sprechen konnte und mir Wörter fehlten, die ich einfach nicht artikulieren konnte. Ich wurde zunehmend nervöser und versuchte schnellstmöglich einen Termin für das Schädel-MRT zu bekommen. Mit der Hilfe von Freunden konnte ich für den nächsten Morgen einen MRT-Termin organisieren. Eine Freundin fuhr mich dafür quer durch Berlin auf die andere Seite der Stadt. Auch hier gab es wieder Diskussionen über ein Beruhigungsmittel wegen meiner Platzangst. Die Krankenschwester lehnte zunächst eine Gabe ab. Ich versuchte, ihr zu erklären, dass ich schon etliche Schädel-MRTs hatte und eine Gabe nie ein Problem war. Dann ging sie für circa 15 Minuten fort und kam mit einem Becher wieder. "Bitte austrinken und mir Bescheid geben", sagte sie zu mir. In dem Becher war eine klare Flüssigkeit. Sie hat nicht gut geschmeckt, aber mit jedem Schluck, den ich nahm, verschwand das Panikgefühl und der Gedanke an die Röhre. Die Schwester war etwas genervt von mir, weil ich nicht so schnell war und auf Anhieb eine gute Liegeposition fand. Kopfhörer lehnte ich ab und nahm ersatzweise Ohrstöpsel. Dann kam der Moment, an dem der Kopf fixiert wurde. Meine Augen waren schon geschlossen, und ich habe mir selbst geschworen, diese nicht einmal aufzumachen. Das Rattern und Scannen nahm ich leicht wahr und wartete auf den Moment, an dem es endete. Langsam setzte ich mich auf und entschuldigte mich bei der Schwester für den zeitlichen Verzug und die Langsamkeit. Sie schaute mich verblüfft an, da sie damit wohl nicht gerechnet hatte, fing an zu lächeln und meinte, es sei schon gut. Der Befund würde ein paar Tage dauern, sagte sie. Ich bekam daher nur die Bilder-CD mit. Wir fuhren zurück nach Hause. Es war eine lange Fahrt, aber sie hat mich das Leben spüren lassen, auch wenn es mir nicht gut ging. Zu Hause angekommen, habe ich mir am Computer gleich die CD mit den Bildern angeschaut. Da ich schon viele Schädel-MRTs von mir gesehen habe, fielen mir auch sofort Unterschiede auf, die ich jedoch als Laie nicht einordnen konnte. Ich befragte eine gute Freundin, die in einer Klinik arbeitet, ob sie mit den Bildern auf der CD etwas anfangen könnte. Sie sagte sofort zu und erklärte, dass sie gegen 18 Uhr kommen und die CD abholen würde, um sie am nächsten Tag ihrem Chef zu zeigen. Es wurde 18 Uhr und es klingelte. Für den langen Flur bis zur Wohnungstür brauchte ich ein wenig Zeit. Sie kam die Treppe herauf und ich öffnete die Tür. Sie sah mich mit großen Augen an und sagte, "Was machst du nur für Sachen?" Dann nahm sie mich in den Arm und drückte mich ganz fest. Mir kamen die Tränen. Ich gab ihr die CD und wollte ihr auch noch eine Kopie des Untersuchungsberichts mitgeben. Dieser lag leider noch hinten im Zimmer am Ende des Flurs, und ich holte ihn. Sie bemerkte, dass ich seltsam sprach und auch lief. Knallhart und ehrlich stellte sie fest, "Ich fahre dich jetzt ins Krankenhaus. Entweder hattest du bereits einen Schlaganfall oder du stehst kurz bevor. Pack bitte das Nötigste zusammen." Ich packte mir rasch einen Rucksack zusammen, warf eine Wasserflasche und mein Ladekabel hinein sowie die CD und den Bericht aus dem Krankenhaus. Die Fahrt zum Universitätsklinikum im Wedding machte mich nervös und nachdenklich. Dort angekommen, wollte meine Freundin bis zur Notaufnahme vorfahren, dies wurde uns jedoch verweigert. Sie legte sich mit den Sicherheitskräften an und ließ deutlich verlauten, dass sie medizinisches Fachpersonal sei, vollständig geimpft und einen Notfall mit dem Verdacht eines Schlaganfalles bei sich habe. Ihr wurde weiterhin der Zutritt auch zu Fuß auf das Gelände verweigert. Ich dürfte das Gelände betreten, aber allein. Die Notaufnahme war ungefähr 400 Meter entfernt, die ich allein zu Fuß laufen musste. Die Hitze, das Nachschleifen meines linken Beines, der Schlafmangel, einfach alles haben mich fühlen lassen, als ob ich gerade zu einem Marathonlauf gezwungen werde. Als ich angekommen war, holte ich erstmal meine Trinkflasche aus dem Rucksack und trank etwas. Dann begab ich mich zur Anmeldung an einen Lautsprecher. Ich habe kurz und langsam erzählt, was mein Problem sei, und ich wurde lautstark aufgefordert, deutlicher zu sprechen. Dann kam eine Dame aus der Rettungsstelle. Sie schien aus der Verwaltung zu sein, da sie keine typische Krankenhauskleidung trug. Sie schaute mich abschätzend von unten nach oben an, fing an zu kichern und verspottete mich mit der Frage, wie ich darauf käme, dass ich einen Schlaganfall hätte. Ich war nervlich völlig am Ende und sie gab mir das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Ich gab ihr meine Versichertenkarte, die CD und den Untersuchungsbericht von der Notaufnahme am Impftag. Daraufhin sagte sie mir, ich solle im Wartezimmer Platz nehmen. Ich schrieb meiner Freundin, die immer noch im Auto vor dem Krankenhaus wartete, dass ich mich angemeldet hätte. Die Dame dort nehme mich aber nicht ernst. Meine Freundin schrieb zurück, hartnäckig bleiben, zurück. Nach ungefähr 70 bis 90 Minuten wurde ich aufgerufen. Ein Pfleger nahm sich meiner an. Er kontrollierte meinen Blutdruck, meinen Puls und nahm Blut ab. Nebenbei fragte er, was genau passiert sei. Ich erzählte ihm meine Geschichte. Es kam die Antwort, in Lebensgefahr sei ich erstmal nicht, ich solle draußen Platz nehmen. Also schleppte ich mich erneut ins Wartezimmer. Der Inhalt meiner Trinkflasche neigte sich dem Ende zu, weil es an diesem Tag sehr warm war und das Tragen der Maske den Durst verstärkte. Wieder habe ich meine Freundin über den Stand der Dinge informiert. Nach weiteren 90 Minuten wurde ich erneut aufgerufen, in der Zwischenzeit hatte wohl ein Schichtwechsel stattgefunden. Eine nette Dame maß meinen Blutdruck und horchte meine Lunge und mein Herz ab. Da saß ich nun auf einem Bett mitten auf dem Gang in der Notaufnahme, vom hinteren Teil des Flurs kam ein Mann auf mich zu und begrüßte mich mit folgendem Satz, Frau S., wie kommen Sie darauf, dass Ihre Symptome von der Impfung kommen? Ich antwortete nur, dass ich zu diesem Schluss gekommen sei, da ich vor der Impfung gesund gewesen sei. Auch dieser Arzt schaute mich lächelnd an und fragte mich nach meinen persönlichen Verhältnissen. Ich erzählte ihm, dass ich zwei große Töchter habe, 13 und 19 Jahre alt, und dass ich ein sehr glücklicher und ausgeglichener Mensch sei. Der Arzt meinte, psychische Belastungen könnten solche Symptome auslösen. Ich fühlte mich nicht ernst genommen. Ich fühlte mich sehr unwohl, da ich spürte, dass mich dieser Arzt nicht ernst nahm. Ich machte deutlich, dass ich vor der Impfung völlig gesund war. Er lachte darüber. Dann fragte er mich, was genau passiert sei. Also erzählte ich in Kurzform mit allen wichtigen Details, was vorgefallen war und warum ich gerade hier säße. Er schaute mich an und meinte, schulmedizinisch könne dieser Fall so nicht abgelaufen sein. Das sei nicht möglich. Er forderte mich auf, ein Stück den Flur auf und abzugehen und mich wieder zu setzen. Dann zog er sein Hämmerchen heraus, klopfte links und rechts ein wenig an meinen Gelenken herum, zog an meinen Armen und Beinen und meinte, ich sei gesund. Das war der Punkt, an dem ich mich von allen, von dem Arzt, ja von dem ganzen Krankenhaus, verlassen und nicht ernst genommen fühlte. Er befragte mich zu meinen persönlichen und privaten Verhältnissen. Ich erzählte, dass ich zwei große Töchter habe, 13 und 19 Jahre, und eigentlich ein frohes, gesundes und glückliches Leben bis zu meiner Impfung geführt hätte. Er sah mich wieder an und meinte, Kinder könnten einen Menschen auch psychisch belasten. Solche Belastungen könnten diese Symptome hervorrufen. Ich habe ihn fühlen lassen, dass ich den Eindruck hatte, von ihm nicht ernst genommen zu werden, da er ganz offenbar der Ansicht war, ich sei gesund. Ich habe nochmals versucht, ihm verständlich zu machen, dass alles ein paar Minuten nach der Impfung begonnen hatte und ich vorher, während der letzten 4 Jahre, nie krank gewesen war. Ich sagte es ihm offen und direkt: Wenn Sie mir garantieren, dass ich gesund bin und mir nichts weiter passieren wird, wenn ich dieses Krankenhaus verlasse, bitte ich um den Bericht und gehe nach Hause.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.